Piratenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Wir würden gut daran tun, die Vögel genauer zu beobachten, uns auf ihre gewöhnlichen und ungewöhnlichen Verhaltensweisen einzulassen und aus ihrer wundersamen und oft rätselhaften Lebensweise so viel wie möglich zu lernen. Ein Zitat von Jennifer Akerman, einer Wissenschaftsautorin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Ein Frühlingsmorgen ohne Vogelgezwitscher ist undenkbar. Und doch nähern wir uns dem Silent Spring mit großen Schritten. Vor knapp 100 Jahren hat die Wissenschaftlerin und Autorin Rachel Carson die schädlichen Auswirkungen von Pestiziden, vor allem DDT, auf die Natur beschrieben. Sie trug maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für Umweltprobleme zu schärfen und eine breite Umweltbewegung zu initiieren. Angesichts der umfassenden Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur wirkt das Gegensteuern eines Einzelnen oft als hilfloser Versuch. Das Beispiel von Rachel Carson zeigt, dass auch eine einzelne Wissenschaftlerin etwas Großes bewirken kann. Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts und hat etwas mit vielen Gärtnerinnen wie mir gemein. Die Beobachtung ihrer Umgebung. Das Verstummen der Vögel brachte sie auf ihre bahnbrechende Untersuchung über Pestizide. Wenn wir dem stummen Frühling und dem Artensterben etwas entgegensetzen wollen, müssen wir mehr auf unsere Umgebung achten. Wie geht es den Vögeln in meiner Nachbarschaft? Was kann ich tun, um sie zu unterstützen? Diese Fragen haben mich zu Florian Scheiber und auf das Gelände des NABU in Hemelingen geführt.
Ich bin heute mal wieder beim NABU in Bremen und heute spreche ich aber mit Florian Scheiber. Er ist für den Vogelschutz beim NABU zuständig und ich habe heute ein paar dringende Fragen an ihn. Zuerst, hallo Florian, schön, dass du Zeit für mich hast.
Ja, moin, schön, dass du uns wieder besuchst. Genau, freuen wir uns.
Ja, sehr gern. Sag mir doch gleich am Anfang bitte mal, was ist denn dein Lieblingsvogel?
Das ist immer eine schwierige Frage. Wurde mir schon öfter gestellt. Ich habe jetzt so, kann ich das gar nicht sagen. Ich mag vielleicht so, es gibt ja verschiedene Vogelgruppen und Artengruppen und da gibt es vielleicht manchmal so einen Favoriten. Bei mir ist das eigentlich eher so, ich habe dann mal einen Vogel, wo ich dann besonders mal hinterher bin, dass ich den nochmal wieder sehe oder nochmal richtig sehe. Das ist eher so das Thema, genau.
Okay, aber jetzt kein...
Also Rotkehlchen finde ich immer ganz süß, aber das finden ja viele. Ne? Sonst ja. So weitergedacht, den Vogel, den es in Bremen oder in Deutschland gar nicht gibt, das ist der Papageitaucher, der ist natürlich auch sehr schön und genau, den würde ich auch gerne nochmal wieder sehen. In die Richtung so.
Genau. Ja, die Auswahl ist sehr groß.
Genau, ja.
magst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erklären, was machst du beim NABU genau?
Genau, was mache ich genau? Ich bin unser Referent für Vogelschutz. Der NABU ist ja genau mal gegründet worden als Bund für Vogelschutz und genau, das ist natürlich auch einer unserer Arbeitsschwerpunkte. Und da mache ich halt in erster Linie Projektarbeit zu verschiedenen Vogelthemen. Also ich habe angefangen mit dem Schwalben, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen für die und ihre Lebensräume in der Stadt. Dann habe ich 2 Jahre lang was zum Thema Vogelfütterung gemacht. In den letzten Jahren ist es ein bisschen so ein Schwerpunkt geworden, das Ganze in Richtung eine gewisse einen Forschungsbereich zu bringen oder Forschungssachen, genau, Citizen Science ja dann in unserem Falle eher zu machen. Das ist ja keine richtige Forschung, weil wir keine Uni oder sowas sind, aber genau in diesen Bereichen was zu machen. Gerade habe ich ein Projekt, wo ich ja mit Leuten zusammen so ein bisschen Vogelforschung betreiben will bei denen im Garten. Ne? Also von der Vogelzählung bis zu Tonaufnahmen, die auszuwerten und solche Dinge.
Ah ja, sehr spannend. Apropos Leute im Garten und Vögel im Garten. Es gab gerade wieder die Stunde der Gartenvögel. Da konnten Gärtnerinnen und Gärtner quasi beobachten, was im Garten bei ihnen so unterwegs ist und das zählen und an euch melden. Welche Arten waren denn weniger oder mehr zu sehen? Was ist dabei rausgekommen?
Genau, wir hatten wieder zum 15. Mal unsere Stunde der Gartenvögel. Was man auf jeden Fall sagen kann, was drüber steht, sowohl in Deutschland als auch in Bremen, dass immer weniger Vögel eigentlich pro Garten gezählt werden. Da gibt es ja auch so eine Kategorie. Also eigentlich durch die Bank weg. Das ist schon so ein bisschen ein Wert, den wir jetzt nach den 15 Jahren ablesen können. Ne? Ist ja auch immer nur, muss man sagen, ein kleines Spotlight, das wir damit setzen können. Das ist jetzt keine große wissenschaftliche Auswertung, das ist es nicht. Da gibt es andere Programme für, die da noch da relevanter sind. Aber das ist halt das, was wir sehen können, dass grundsätzlich es weniger Vögel in den Gärten zu geben scheint. Und die Arten, die da besonders auffallen, sind dann bei uns auch dann der Spatz zum Beispiel. Aber die Amsel ist auch wieder wahrscheinlich auch durch den Ausbruch vom letzten Jahr vom Virus wieder ein bisschen zurückgegangen. Grünspecht und so weiter. Grünspecht nicht, und solche Sachen. Ne? Also durchaus in Arten, die man auch ja, bei sich im Garten sehen kann, haben da so einen negativen Trend.
Ja, das habe ich auch schon von vielen gehört, dass Amseln irgendwie, also letztes Jahr vor allem, ganz schnell weg waren. Virus hast du erwähnt, das Uzuru-Virus, ist das richtig?
Usutu-Virus.
Usutu-Virus,
okay. Heißt das. Ja, das ist ein richtiger Zungenbrecher.
Ja.
Und das ist ja dann nicht mal der wissenschaftliche Name davon.
Okay.
Der richtige. Von daher, genau, das Usutu-Virus gab es letztes Jahr wieder einen kleineren Ausbruch, würde ich jetzt sagen. Also der richtig starke erste große Ausbruch war ja 2018-19. Da war wirklich auch in der Vogelbeobachter-Szene hat kaum noch irgendjemand, der regelmäßig irgendwo unterwegs war, in den Ecken irgendwelche Amseln gesehen. Das hat sich dann in der Zwischenzeit zum Glück wieder ein bisschen erholt. Mhm. Gefühlt. Ne? Also das sind jetzt auch keine erhobenen Daten, sondern sind nur die Beobachtererfahrungen, die es da so gibt. Und ja, das scheint letztes Jahr dann wieder so einen kleinen Dämpfer gegeben zu haben, ne? Weil das Virus dann nochmal wieder ein bisschen aufgetreten ist.
Dieses Virus betrifft aber nur die Amseln oder auch andere Vögel?
In erster Linie Amseln und andere Drosseln, also auch Singdrosseln zum Beispiel, kann das betreffen. Es kann aber, ist aber auch durchaus bei anderen Vögeln schon nachgewiesen worden. Also wirklich, ne? Es ist ja dann... Die allermeisten Sachen sind Verdachtsfälle, auch die bei uns so gemeldet werden. Und dann müsste man natürlich den Vogel einsammeln, ins Institut schicken, untersuchen lassen und da wird dann untersucht. Und bei den allermeisten Fällen, die eingeschickt worden sind, das waren dann Zahlen nicht von uns, sondern aus Hamburg, waren es dann auch das Usutu-Virus tatsächlich letztes Jahr. Und das wurde durchaus auch bei anderen Arten dann nachgewiesen. Also ja, in erster Linie Amseln, aber es kann auch durchaus auf andere Vögel sich auswirken.
Also es ist quasi einer der Gründe, warum wir weniger Gartenvögel sehen oder spezielle Vögel.
Genau, das bei der Amsel auf jeden Fall. Beim Grünfink war es ja mal auch ein Bakterium, was da zugeschlagen hat über viele Jahre und den Bestand so ein bisschen dezimiert hat auf jeden Fall. Genau, das sind so die Krankheiten, wo man weiß, dass die auf jeden Fall einen negativen Einfluss haben auf unsere Vogelwelt.
Und was könnte ich dagegen tun in meinem Garten, um die Vögel, also kann ich... Bin ich schuld, wenn das Bakterium irgendwo ist, wenn ich zum Beispiel Wasserstellen habe oder so?
Nein, schuld ist man natürlich auf gar keinen Fall. So darf man das gar nicht sehen. Also wenn man, sag ich mal, Futter oder Wasserstelle anbietet und man da, spätestens wenn man den ersten toten Vogel findet, sollte man natürlich auf jeden Fall aufhören damit, weil das natürlich schon eine Stelle sein kann, wo sich Vögel sammeln und dann auch Viren übertragen können. Beim Usutu-Virus zum Beispiel, das wird durch Stechmücken übertragen. Da, kann man da jetzt wenig drauf Einfluss nehmen oder man kann halt versuchen, dass sich so die Stechmückenpopulation sich so ausbreitet, also Wasserstellen abdecken und so weiter und so fort, dass die sich da gar nicht so vermehren können. Genau, und ja, das sind so die Handhabungen, die man da machen kann. Ne? Also spätestens, wenn dann tote Vögel auftauchen, wirklich sowas einstellen, auf 3-4 Wochen lang, wirklich länger und dann einfach ja, hoffen, dass das dann durchzieht, sozusagen abklingt und sich dann nicht weiter verbreitet.
Ja. Und was sind noch Gründe für das Sterben der Gartenvögel?
Ach, das ist vielfältig. Ich glaube, was da immer ganz oben steht, ist der Verlust von Lebensraum. Das ist ja durchaus auch in der Stadt so. Ne? Das ist ja nicht nur auf dem Land so, dass da die Lebensräume immer weiter zurückgehen durch unsere Nutzung, die wir da so betreiben. Das ist auch durchaus ja in der Stadt so. Es wird gebaut hier und da, versiegelt und so weiter. Das schreitet ja immer weiter voran. Da ist ja kein Ende in Sicht. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man die Flächen, die dann erstmal bebaut werden und dann doch mal wieder Lebensraum auch für uns ja sein müssen, ist ja auch richtig und wichtig. Das kann man ja nicht so gegeneinander stellen, dass man die Flächen, die dann wieder da sind, dass man die entsprechend sinnvoll gestaltet und dann auch wieder Lebensraum bieten können. Ne? Deswegen ist das ja so wichtig und so ein großes Potenzial auch drin in den Gärten, die wir halt haben.
Genau, das ist das Stichwort. Ne? Was kann ich als Gärtnerin denn für die Vögel tun?
Ganze Menge, also angefangen von einer Gestaltung von einfach einem vielfältigen Lebensraum. Ne? Dann kommt natürlich darauf an, wie viel Platz man hat. Man kann aber durchaus auch auf dem Balkon oder im Kleingarten vielfältige Mosaikstrukturen, sagen wir immer, anlegen. Also was niedrig wachsendes, was höher wachsendes, vielleicht auch einen kleinen Steinhaufen, ein bisschen vielleicht einen kleinen Teich. Sind dann vielleicht so Schlagworte, die man dann nennen kann. Also alles, was unterschiedliche Lebensräume darstellt. Da gibt es ja die vielfältigsten Möglichkeiten und Beispiele, die man überall eigentlich finden kann, wie man sowas gestalten kann. Mehr davon, desto besser. Natürlich, je größer die Fläche ist, umso mehr wirkt sich das auch aus, umso mehr kann man das auch sehen. Also in relativ kleiner Fläche ist natürlich meistens nicht so viel möglich, aber auch das kommt dann immer so auf das Gesamtbild natürlich drauf an, ne, wie die anderen Gärten drumherum so aussehen, wenn man jetzt der einzige Garten ist, der einigermaßen was wachsen lässt und so. Ne. Also auch eine wilde Ecke ist immer gut, ne, dass man ein bisschen sich traut und das auch zulässt, dass sich irgendwo was wild wächst, ob es eine Brombeere ist oder auch eine Brennnessel oder so, das ist halt auch immer ganz wichtig.
Genau, da sind wir beim Thema Insekten. Insekten sind wichtig für Vögel. Genau. Insekten sterben wiederum, bedingt ja auch, dass die Vögel weniger werden, weil sie weniger zu essen finden.
Genau, das ist auf jeden Fall, kann man das herleiten für manche Arten. Ne? Es gibt ja durchaus welche, die nur Insekten fressen und dann da auch sehr stark von abhängig sind. Vor allen Dingen sind es die Vögel ja aber, während sie ihre Jungen aufziehen. Ne? Dann können sie dann denen keine Körner verfüttern, also die allermeisten nicht. Oder Beeren oder was sonst so da ist, oder was ja dann auch noch nicht da ist. Genau, die brauchen einfach genau das Raupenfutter von den Schmetterlingen und so weiter. Ne? Deswegen auch gerne mal Brennnesseln stehen lassen. Habe ich diese Woche erst wieder schön sehen können, wie sich da die Raupen dran sammeln oder so. Ne? Und das wird ja teilweise werden dann auch unliebsame Raupen gefressen von den Vögeln durchaus, also Eichenprozessionsspinner, Stichwort, oder auch der Buchsbaumzünsler. Da kann es auch durchaus sein, hilfreich sein, dass die Vögel so ein bisschen den Schädlingsbekämpfer machen.
Genau, Blattläuse habe ich gesehen. Die Meisen bei mir im Garten haben wie wild die Blattläuse gegessen, das fand ich natürlich super.
Genau, das ist auch Blattläuse, ne? Blattläuse, da gibt es auch natürliche sozusagen Feinde gerne, die Meisen tun da gerne mal rum, das finde ich auch mal ganz süß zu sehen, wenn die Blaumeisen sehe ich das vor allen Dingen, wenn die dann so an den Blättern rumtun und dann die kleinen Dinge aufpicken. Marienkäfer ja auch zum Beispiel, die sind da auch ganz, ganz gut dagegen einzusetzen.
Genau, da gibt es viele Mittel außer der Chemie.
Ja, auf gar keinen Fall Chemie. Ne? Das gehört aus unserer Sicht gar keinen Garten rein. Also so schlimm die Lauseplage auch sein mag, ist auf gar keinen Fall ein Weg, den man gehen sollte.
Aktuell ist ja auch die Gespinstmotte wieder unterwegs, beziehungsweise die Raupe der Gespinstmotte. Mhm. Die macht ja so feine Netze und das sieht ein bisschen gruselig aus, wenn da ganze Bäume tatsächlich eingesponnen sind. Ja. Ich habe die auch schon versucht, mal abzusammeln letztes Jahr. Und dann dieses Jahr habe ich gelesen, bitte nicht machen, weil auch die Vögel die wohl ganz gerne essen.
Genau, die gehören da auch noch mit rein, ne? In diese bisschen unliebsameren Raupen. Ja. Ich meine, Raupen sind ja alle, fressen ja alle irgendwie das Grün weg. Das ist ja das, was sie machen, damit sie groß werden und dann irgendwann Schmetterlinge werden wollen. Das ist ja so der Lauf der Dinge. Und das sollte man auf jeden Fall auch dann tolerieren und zulassen. Und genau, wenn sie uns dann noch ein bisschen helfen dabei, dass der Garten noch besser blüht oder unsere Ernte noch ein bisschen besser ist, dann ist das ja auf jeden Fall auch noch viel mehr zu bevorzugen.
Auf jeden Fall. Wasserstellen habe ich eben schon angesprochen, dass man die regelmäßig reinigen sollte. Ist das korrekt?
Ja, genau. Wenn man eine Wasserstelle anbietet, also die jetzt, sag ich mal, im Bereich liegt von so einer flachen Schale, die man dann regelmäßig mit Wasser füllt, die man auch durchaus dann gerne mit ein bisschen so kleinen Kieselsteinen oder auch so ein bisschen Moos füllen kann, damit auch Insekten was davon haben. Oder man macht eine zweite Tränke, die das macht. Mhm. Also da kann man durchaus auch an Insekten denken, wenn man jetzt an Tränken denkt, an Wasser für die Tierwelt. Da sollte man gucken, dass man das regelmäßig reinigt. Genau. Ne? Gerade wenn man, ne, spätestens wenn man da irgendwie auffällige Vögel findet, sollte man das auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt ein bisschen was Größeres hat, zum Beispiel so einen kleinen Mini-Teich oder sowas, dann muss man das nicht unbedingt machen, das ist ja auch ein bisschen aufwendiger, das regelmäßig zu tun. Da reguliert sich das vielleicht so ein bisschen selber, je nachdem, wie man das hinkriegt mit der Bepflanzung und so auch. Aber sowohl Wasserstellen als auch Futterstellen, ne, sobald sich da auch irgendwie Schimmel oder sowas sammelt, sollte man das auf jeden Fall reinigen.
Ja. Genau.
Okay. Einfach mit heißem Wasser einmal auswaschen, ein bisschen austrocknen lassen. Ne? Also das wäre auch eine Variante jetzt, wenn man so eine Schale, zum Beispiel bei mir ist das gerade, habe ich gesehen, dann ist das jetzt schon wieder ausgetrocknet, das, was da war. Und dann, wenn da das Wetter quasi mitspielt, das von alleine austrocknet und dann trocknen auch die ganzen Bakterien und alles weg, braucht man da jetzt auch nicht wieder was, dann kann man einfach frisches Wasser raufkippen und gut ist. Mhm. Aber wenn das Wetter anders ist und das so ist, dann muss man da schon einfach ein bisschen beigehen.
Genau, und Vögel, also ich habe die Meisen baden fleißig in dieser Wasserstelle, aber sie brauchen auch Sand, oder?
Man kann auch gerne den Sand anbieten, ne, weil manche Vögel gerne auch im Sand baden, genau. Ich beobachte das bei den Spatzen immer bei mir, wenn dann irgendwie da, wo freie Erde ist, zwischen den Hecken und so auch gerne bei mir dann in der Ligusterhecke dann so kleine Trichter sozusagen im Boden sind, dann setzen sie sich da rein und genau, hauen dann Sand in ihr Gefieder rein. Genau, das mögen die auch ganz gerne, weil sie damit auch einfach so die Parasiten loswerden. Ne? Der Sand, wie so Schmirgelpapier kann man sich das so ein bisschen vorstellen, das schmirgelt dann so ein bisschen das Nervige aus dem Gefieder raus, vielleicht manchmal noch ein bisschen besser als das Wasser.
Ja.
Ne, das gibt auch welche, die das dann machen, sich gerne in so Ameisenhäufen reinsetzen, weil die Ameisen das auch ganz gerne machen.
Der Säure, ne?
Genau, mit der Säure. Mhm. Ne, so Ameisentherapie. Bei den Vögeln, ne? Genau.
Ja, also ich würde es nicht machen.
Nee, würde ich jetzt auch nicht für die Menschen empfehlen. Das ist dann nicht so lustig. Aber genau, bei den Vögeln ist es eine bewährte Therapie sozusagen, sich gegen Parasiten zu wehren. Ja.
Ja. Ja, hat die Natur alles fein eingerichtet sozusagen.
Ja, genau. Da gibt es immer wieder, finde ich auch immer wieder erstaunlich, wie sich das so entwickelt. Ne? Oder was es da so für Techniken und Einrichtungen gibt, wie sie sich da helfen können bei solchen Dingen. Ne? Mhm.
Ja, und jetzt kommen wir zur großen Frage. Also wenn man sich im Internet ein bisschen tummelt und diese Frage in Gruppen anschaut, gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Soll ich Vögel das ganze Jahr füttern, ja oder nein?
Man soll und muss Vögel überhaupt gar nicht füttern. Also man kann es machen. Und man kann es auch das ganze Jahr machen, wenn man da Spaß dran hat. Weil das in erster Linie das ist, dass man aus unserer Sicht, das ist jetzt keine unbedingt eine direkte Artenschutzmaßnahme. Ist natürlich so, wenn dann ein harter Winter da ist und alles ist vereist und Schnee und so, dann sind das ein paar Vögel, die man sozusagen mit über den Winter bringt. Vielleicht haben es auch Altvögel im Frühjahr und im Sommer ein bisschen leichter, sich selber zu versorgen und dann noch fitter zu sein und den Nachwuchs zu versorgen. Mhm. Das sind aber alles so Vermutungen, die nicht so richtig untersucht sind und belegt sind. Mhm. Genauso wenig ist das belegt, dass es wirklich dazu führt, wenn man weiter füttert, dass quasi alle Jungvögel sterben, weil die Eltern nur noch faul sind und die Körner in die reinstopfen. Die wissen das eigentlich schon ganz gut, dass sie was anderes brauchen, ne? Weil die ja auch die Proteine und so weiter brauchen. Das ist ja da auch gar nicht in dem Futter drin. Genau, also man kann natürlich gucken, wenn man da Befürchtungen hat, dass das bei einem passiert und man das nicht sehen möchte, dass da irgendwie ein Jungvogel, man wird es wahrscheinlich aber auch nicht sehen, weil dafür müsste man in den Magen gucken, ob das irgendwie daran gelegen hat, dass da irgendwie ein Korn sich falsch verfüttert wurde. Kann man natürlich auf größere Körneranteile verzichten, wenn jetzt Jungvogelaufzeit ist. Also jetzt noch so bis Mitte, Ende Juni, kann man sagen. Es gibt es mittlerweile auch schon eigene Futtermischungen, habe ich jetzt auch schon mal bestellt und ausprobiert. Ob die Vögel das überhaupt annehmen, weil die ja schon gerne auch diese Erdnüsse vor allen Dingen und die Sonnenblumenkerne fressen, weil das dann meiste Energie ist. Ne? Also das ist ja auch immer, die gucken ja, wie kriege ich schnell meinen Energiebedarf gedeckt so, und dann fressen die vielleicht doch eher das als andere Dinge. Und genau, von daher kann man das Ganze ja machen. Das ist erstmal so ist nichts Verwerfliches dran. Man macht da nichts falsch mit. Ne? Wenn man natürlich auch diese Hinweise zur Hygiene so ein bisschen beachtet, das sollte man dann schon tun. Und ansonsten, sich einfach daran erfreuen, dass man durch diese Fütterung die Vögel besser beobachten kann. So, das ist, glaube ich, so der größte Aspekt, den er hat. Ne? Dass man wirklich durch die Futterstellen die Vögel noch besser beobachten kann, noch näher an sich ranholen kann und dadurch dann eine Beziehung aufbaut und sich für die Tiere interessiert, vielleicht auch eher, ne, dadurch, dass man sie einfach sieht. Meine Vögel sind ja sowieso schon ein Teil der Natur, der relativ gut sichtbar und nah an uns dran lebt, im Gegensatz zu vielen anderen Tieren. Aber das verstärkt natürlich so eine Futterstellung noch mal mehr und man kann dann auch vielleicht gut zählen oder andere Beobachtungen so machen, die man sonst vielleicht so nicht macht. Ne? Und von daher, genau, es ist eher eine Umweltbildungsmaßnahme aus unserer Sicht, jetzt keine Artenschutzmaßnahme, und man sollte auf gar keinen Fall mal denken, dass man, ich habe jetzt eine Futterstelle oder noch vielleicht auch eine Wasserstelle dazu und dann ist mein Garten vogelfreundlich. Also einfach ist das nicht. Ja. Ne? Also muss man schon oder sollte man schon je nach Möglichkeit natürlich, ne, wenn man jetzt nur einen Balkon hat und nicht so die Möglichkeiten, keinen grünen Daumen und so weiter, ist das auch in Ordnung. Ne? Aber in erster Linie sollte man natürlich versuchen, diesen schon angesprochenen vielfältigen Lebensraum zu gestalten.
Genau, also auch im Sinne von Hecken, die Schutz bieten und auch Früchte, die im Herbst dann kommen, damit die Vögel...
Genau, möglichst, wenn man das kann und wenn man da Spaß dran hat, ne, das ist natürlich nichts, was heutzutage auch mit der Zeit und es soll alles schnell gehen und so und ist jetzt nichts, was man irgendwie Pop-Up-mäßig da mal eben hinbaut und dann ist das alles da, sondern so ein Ökosystem ist das ja dann auch im Endeffekt, das muss wachsen, das muss über viele Jahre wachsen. Ne? Ich habe jetzt auch zu Hause die erste Hecke, die ich gepflanzt habe aus unserer Bestellung und so weiter, die sind jetzt groß, das ist aber auch schon fast 10 Jahre her. Ist natürlich jetzt schön gewachsen und da sitzen dann auch die kleinen Meisen dann drin gerne und so und das ist schön zu beobachten, aber ja, man muss sich da einfach dann auch die Zeit nehmen und die Zeit geben. Es wird auch nicht alles von Erfolg gekrönt sein, wahrscheinlich, was man versucht anzubauen oder versucht anzubieten. Ne? Wie gesagt, das hat dann auch noch manchmal einfach noch andere Einflussfaktoren, die man gar nicht so selber beeinflussen kann. Ne? Wie gesagt, Nachbarschaft und so weiter und so fort. Wie der eigene Garten auch als Lebensraum angenommen wird. Aber versuchen sollte man es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auf jeden Fall.
Ja, das ist ja auch ein schöner Aspekt, den habe ich noch gar nicht so gesehen, dass man, wenn man die Vögel beobachtet, da mehr eine Beziehung aufbauen kann und sich dann vielleicht auch informiert, wieso kommt denn der Vogel, den ich gern mag, gar nicht in meinen Garten, was kann ich für den tun, und da vielleicht ein bisschen Bewusstsein schafft einfach.
Genau, das ist so die Idee auch dahinter, ne? Klar, dass die Botschafter sind für einen vogelfreundlichen, ökologischen Garten und man die Leute darüber dazu animieren kann, da was zu tun.
Genau. Das ist doch eine schöne Idee. Also, man kann füttern, man muss nicht.
Nein, man muss nicht.
Man kann.
Es gibt ja manchmal auch postuliert, dass man muss und so, weil das ist natürlich dann auch manchmal schwer dann zu argumentieren. Das ist aber das andere Extrem, zu gar nicht füttern, weil es ganz furchtbar schlimm ist und so. Ich bin dann immer so dabei, dass es doch immer einen gesunden Mittelweg geben sollte. Gibt es auch da. Und der ist einfach dabei. Man kann füttern, man muss es nicht. Man kann ein bisschen beachten, dass man nicht so grobe Futteranteile nimmt, jetzt wenn Jungvogelzeit ist, aber sich an der Beobachtung erfreuen, die man dadurch hat. Das ist, glaube ich, das Motto dahinter.
Und vor allem vielleicht einfach weniger machen, eingreifen.
Genau, weniger eingreifen, vielleicht eher dann nochmal was stehen lassen. Ne? Also man kann natürlich auch natürliche Vogelfutterbar anlegen. Man kann ja entsprechend Stauden und Gehölze und Pflanzen, die dann sozusagen, ne, und wenn man sie dann stehen lässt und nicht gleich mit der letzten Blüte absägt, ne, gibt es dann Pflanzen, zum Beispiel die wilde Karde oder so, die wachsen dann aus und dann bilden dann die Samenstände und so, mhm. wo sie sich mit vermehren würden. Und dann sitzen dann da im Winter bei uns zum Beispiel auch die Stieglitze gerne dran, ne? Diese schönen bunten Vögel, die kommen dann auch mal in die Stadt. Sprechen dann mal an den Kaden zum Beispiel. Ne? Und das kann man sich dann auch sozusagen natürlicherweise basteln. Da muss man dann auch selber gar nicht sauber machen und irgendwas, sondern hat dann einfach die Pflanze da und gut ist.
Und kann gucken,
kann gucken und beobachten und sich erfreuen.
Genau. Ja, prima. Das ist doch ein schönes Schlusswort, sich an Vögeln erfreuen. Das ist doch eine gute Sache.
Genau.
Das nicht ist, nur morgens, wenn sie zwitschern und man aufsteht und denkt, das ist ein schönes Geräusch, sondern vielleicht auch im Garten beobachten kann.
Ja, das ist ja immer. Das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, ne? Dass es sowohl bei demenzkranken Leuten, aber auch bei jedem eigentlich dazu führt, dass man glücklicher ist und so. Und kann ich persönlich nur bestätigen, dass das so ist. Das ist mein Rückzugsort, wenn man da mal Vögel beobachtet und so durch die Gegend läuft, durch den Wald läuft oder woanders lang läuft und dann man so zur Ruhe kommt und sich ein bisschen entschleunigt. Das ist, kann ich jedem nur empfehlen.
Definitiv. Selbst der Hahn heute im Hintergrund, den fand ich jetzt auch nicht sehr störend.
Nee, genau. Die Mönchsgrasmücke sitzt hier auch irgendwo gleich.
Ah, okay. Ja, dann Florian, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, gerne.
Dann hoffe ich, dass immer mehr Menschen sich die Sachen zu Herzen nehmen und vielleicht ein paar Sachen im Garten stehen lassen und sich mal ein bisschen gucken und kümmern und
Freude
einfach, an den Vögeln haben.
Einfach anfangen, ne? Man muss jetzt auch nicht, wie ich ja gesagt, es gibt wirklich viel machen oder so viel wie möglich machen, aber man kann auch einfach mit kleinen Sachen anfangen oder Schritt für Schritt, also man muss sich auch nicht überfordern, kann mit kleinen Sachen anfangen und dann das Ganze Stück für Stück ausbauen.
Und sich an den kleinen Erfolgen erfreuen, sozusagen.
Genau. So wie überall.
Genau. Dann machen wir das hier noch ein bisschen im Waldgarten quasi, auf dem NABU-Gelände.
Genau, das kann man sich natürlich auch ein bisschen angucken hier bei uns, wie man das machen könnte. Ne? Das ist die wilde Karte. Gerade angesprochen.
Ja, stimmt. Ne? Sie hat sehr, sehr hohe Samenstände und so bräunlich. Ja.
Und die sieht auch, nicht, wenn sie nicht blüht, noch mal ganz schick aus, so als Element.
Kann man, glaube ich, auch als Trockenpflanze benutzen für die Vase, falls man noch ein bisschen
Deko wenn man das noch ein bisschen Deko braucht, ne? Ach klar, auf jeden Fall. Ja.
Prima, alles klar, dann gucken wir uns noch ein bisschen um und ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Ciao.
Die Vögel beobachten, um ihrer Lebensweise näher zu kommen, sie besser zu verstehen, um sie schützen zu können. Über diese Kernaussage von Florian Scheiber habe ich noch länger nachgedacht. Ich kann in unserem kleinen Garten nicht wahnsinnig viel für Artenschutz tun, aber ich kann mich über Vögel freuen, die ein Wasserbad nehmen. Und darüber nachdenken, was ich außerhalb meines Gartens für sie tun kann. Wie mit dieser Podcast-Folge. Aufklären und auf die Zusammenhänge des Artensterbens aufmerksam machen. Dazu passt auch das Zitat von Jennifer Ackerman am Anfang dieser Episode. Die Wissenschaftsautorin hat ein wunderbares Buch über die Vogelwelt geschrieben. Vollgepackt mit Wissen über ihr Verhalten und mit Anekdoten über Vögel, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben. Das Buch »Die geheime Welt der Vögel« lege ich Ihnen ans Herz, wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten. In mein Herz haben sich die Blaumeisen geturnt, die regelmäßig unseren kleinen Garten besuchen. Die Blaumeise ist daher meine Gartenheldin in dieser Folge. Wussten Sie, dass Blaumeisen sehr geschickte Kletterer sind? Das konnte ich zum ersten Mal dieses Jahr beobachten, als unser japanischer Ahorn voll mit Blattläusen war. Fröhlich hüpften sie von Ast zu Ast, baumelten kopfüber und gönnten sich einen Festschmaus. Ihr Fliegengewicht, das ungefähr 2 20-Cent-Münzen entspricht, macht die Kletterei möglich. Die Blaumeise ist knapp 12 cm groß und das ganze Jahr über zu beobachten. Ihr blauer Scheitel, die blauen Flügel und Schwanzfedern und ihre gelbe Brust machen sie unverwechselbar. Im Gegensatz zu anderen Vogelarten unterscheiden sich Weibchen und Männchen kaum in ihrem Aussehen. Bei den Männchen ist die Farbe nur etwas leuchtender. Ihr kleiner Schnabel und ihre zarte Statur verleihen der Blaumeise ein besonders niedliches Aussehen. Ähnlich wie Rabenvögel gelten Blaumeisen als besonders intelligent. Bei Versuchen haben sie gezeigt, dass sie Schubladen öffnen können, um an ihr Futter zu gelangen. Apropos Futter. Im Winter freut sie sich über Erdnussbruch und natürlich Meisenknödel, in den anderen Jahreszeiten über Sämereien, Blattläuse und andere Insekten. Ein Grund mehr, die Vielfalt der Insekten im Garten zu fördern und Blattläuse nicht zu bekämpfen. Dann können Sie auch beobachten, wie die flinken Jäger von Ast zu Ast turnen. Mit meiner Gartenheldin verabschiede ich mich. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Informationen zu den Büchern, die ich gerade genannt habe. In der nächsten Episode geht es um das Thema schöner Vorgarten. Dass Schottergärten nicht wirklich pflegeleicht sind und nichts zu einer naturnahen Umgebung beitragen, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Doch wie gestalte ich einen farbenfrohen Vorgarten? Um diese Frage zu beantworten, habe ich Jessica Sass-Diekmann in Walle besucht. Sie hat einen sehr kleinen, aber dafür sehr bunten Vorgarten, in dem sie sich gern mit Nachbarn zum Schnacken trifft. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge der Gartenhelden reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtner.